1:1 Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt, das kann man schon mal mitnehmen, sagt zumindest auch Trainer Ralf Hasenhüttl. Denn nicht jeder schafft es, einen Punkt aus Frankfurt mitzunehmen. Schön und gut, aber trotz alledem hinterlässt dieses 1:1 beim einen oder anderen Fan, denn es wäre definitiv mehr möglich gewesen für den VfL Wolfsburg. Und darüber werden wir jetzt hier sprechen im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich von diesem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt halten soll. Vielleicht geht es euch da draußen ja genauso. Auf der einen Seite natürlich ein wichtiger Punkt, aber auf der anderen Seite, 3 Punkte wären schöner gewesen und vor allem auch viel, viel wichtiger auf unserem Weg gen Europa. Und vor allem, 3 Punkte wären machbar gewesen. Das ist am Ende des Tages nämlich immer so das in Anführungszeichen Erschreckende. Und mal ganz unter uns, Wölferadio-Hörerinnen und Hörern, irgendwie täte uns ein Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt, die uns Wölfen gegenüber immer sehr arrogant und eingebildet auftritt, mehr als gut fürs Ego. Aber es hat alles nicht sein sollen und somit nehmen wir einen Punkt mit und ich bin gespannt, wie es meinem heutigen Gesprächspartner bei diesem 1:1 so ging. Denn er hat das Spiel am vergangenen Sonntag für Wölferadio Arena Live kommentiert. Bei mir ist Dennis Lindner. Schön, dass du da bist.
Hallo, moin.
Wie ging es dir denn nach diesem Spiel? Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin da mit etwas gemischten Gefühlen am Ende rausgegangen. Und was ging in dir so vor, nachdem du das Mikrofon am Sonntag beiseite gelegt hast?
Nee, mir ging es genauso. Also ich sag mal, man hat immer so Gegner, gegen die ist es einem besonders wichtig, dass man da nicht verliert. Das ist jetzt gegen Frankfurt nicht passiert, aber man hatte ja mehr als genug Chancen, das Spiel auch wirklich auf seine Seite zu ziehen und hat 60 Minuten, so doof es klingt, bis zum Tor, hatte man alles im Griff und dann macht man das Tor und dann wachen die Frankfurter plötzlich auf und das ist schade, weil, wie du sagst, die Grundausstrahlung einiger Frankfurter macht es dann weniger leicht, da irgendwie mit einem positiven Gefühl bei einem Unentschieden wegzukommen.
Und so wirklich stand dieses Spiel ja unter keinem guten Stern. Die recht frühe verletzungsbedingte Auswechslung unseres Keepers Kamil Grabara, da musste ich dann schon ein wenig schlucken und habe mir dann gedacht, oh Gott, wenn das jetzt schon so anfängt, was soll dann in den verbleibenden Minuten hier noch kommen und passieren? Aber okay, man muss natürlich dazu sagen, Marius Müller hat bei seinem Einsatz einen richtig klasse Job gemacht. Aber trotz alledem, wenn du sowas schon recht zu Beginn einer Partie hast, ja, dann lässt sich da schon so ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl zurück.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, so früh war es gar nicht, aber es fühlte sich dann doch irgendwie so an, weil Marius dann da halt auch wirklich ja komplett, der hat ja gar keine Chance, sich irgendwie vorzubereiten, sondern der musste rein und wurde sofort beschossen. Also das war wirklich nicht leicht und ich finde, den Umständen entsprechend hat er das auch echt gut gemacht für so einen eingewechselten Keeper. Ist halt bitter, dass er dann doch noch den Ausgleich kassiert, aber da hat er die wenigste Schuld dran gehabt. Deswegen, aber ja, wie du sagst, es war dann so, man hatte dann irgendwie das Gefühl, das Spiel kippt so langsam. Und wie unser Verein das in letzter Zeit oder eigentlich sehr, sehr lange schon immer wieder macht, ist es dieses, wir führen, dann versuchen wir mal noch mehr auf Konter zu spielen. Und das geht dann halt irgendwann nicht gut. Und dafür ist Frankfurt diese Saison echt einfach zu spielstark, um das dann über die Zeit zu retten. Und naja, so muss man dann am Ende, also das ist es ja auch, was es so schwer macht. Man hätte nach 60 Minuten, hätte ich gesagt, wir müssen das unbedingt gewinnen. Da geht mit Führung, da bin ich mir noch sicherer. Aber dann ab da kippt das Spiel immer mehr in die Richtung, dass man sagt, mit einem Punkt muss man fast zufrieden sein. Das nervt mich fast noch mehr. So, dass man so denkt, verdammt, am Ende haben wir es so hergegeben, dass wir fast noch froh sein müssen mit einem Punkt. Und das ist schade. Und ich glaube, so neutral betrachtet ist das Unentschieden schon okay, aber es nervt mich trotzdem ein bisschen, weil es Eintracht Frankfurt ist und weil man über lange Zeit so viel besser war.
Das wird gleich auch nochmal interessanterweise Thema sein im Kombinationsspiel mit Björn Nass von Bayer 04 Leverkusen, um schon mal ein bisschen zu spoilern. Denn da waren wir uns auch einig, es war ein leistungsgerechtes, durchaus verdientes 1:1, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass beide Mannschaften sich letzten Sonntag nicht mit Ruhm bekleckert haben. Es gab auf beiden Seiten Torchancen, die beide Mannschaften haben liegen lassen. Für uns natürlich zum Glück, dass Eintracht die Torchancen nicht genutzt hat. Man muss sich dann natürlich auch fragen, wie konnte es überhaupt zu solchen Torchancen kommen? Was war da wieder los? Warum waren da Lücken da, die nicht hätten sein dürfen? Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen, warum haben wir die Torchancen nicht genutzt? Warum haben wir nicht alles in die Waagschale gelegt und nach vorne gespielt und egal, auf Risiko ein bisschen gespielt? Und das habe ich mich auch schon beim Spiel gegen Holstein Kiel gefragt. Eine Mannschaft, wenn man allein nur nach der Tabellenposition geht, die man durchaus hätte in die Schranken weisen können, wenn nicht sogar müssen. Aber dort ging es auch nur unentschieden aus. Hat uns schon wieder der VfL-Fluch ereilt. Wir erzielen einen Treffer, kassieren dann irgendwann das Gegentor und dann geht es nicht mehr weiter. Ich will nicht behaupten, die Luft ist dann raus, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir schalten in den Safety-Mode und spielen lieber auf Schadensbegrenzung hin, anstatt wirklich am Ende noch irgendwas zu reißen. Oder wie siehst du das Ganze? Was hast du für einen Eindruck nach den letzten beiden Spielen, was das angeht?
Ich finde es auch wahnsinnig schwer, das zu begründen. Also es ist einerseits das, was ich schon gesagt habe, dieses, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft will es dann zu sehr absichern, ein Stück weit. Und verfällt dann halt in so eine Defensivlethargie, aus der sie dann irgendwie nicht mehr rauskommt, was dafür sorgt, dass es der Gegner halt leichter hat. Oder, also gegen Kiel kann man das ja nicht mal sagen. Da war es ja dann wieder eine ganz andere Nummer. Wobei auch da hat man dann gegen Ende gemerkt, dass dann irgendwie der Saft gefehlt hat, um es zu drehen. Gegen Frankfurt war es dann halt wirklich, dass die Frankfurter sind halt einfach gut drauf. Die sind halt moralisch auch on top gerade, dass die dann natürlich irgendwie die Energie rausholen und dann der Usson da reinkommt und ja, dass der mal Kopfballtor macht, ist auch albern. Es war halt ein individueller Fehler in der Abwehr, der dann zum Tor geführt hat und das ist so das Problem. Also ich glaube, im letzten Spiel haben die von The Zone auch gesagt, dass der VfL jetzt schon, ich weiß nicht wie viele, aber wahnsinnig viele Punkte nach Führung abgegeben hat, mehr als jedes andere Team in der Liga. Und das ist halt schade, weil das ist eigentlich nicht nötig und irgendwie muss man das in die Mannschaft reinbringen, dass man dann Stabilität braucht, aber irgendwie auch weiter nach vorne spielen muss, um Entlastung zu sorgen. Und das gegen Kiel, fand ich, war dann halt auch das Zeichen vom Trainer nicht gut, als er dann Sepp Bornau gebracht hat, der dann irgendwie die Defensive verstärken sollte. Das war für mich als Botschaft schon nicht gut. Gegen Frankfurt fand ich die Wechsel dann plausibler, aber irgendwie hätte man trotzdem vielleicht was anderes machen. Wechsel plausibler. Da reden wir mal nicht davon, dass Kevin Behrens eingewechselt wurde, sondern halt alles andere. Das hat dann irgendwie schon mehr Sinn gemacht. Und ja, da war es schade, dass man das vergeben hat. Und trotzdem hätte man halt auch rund um die 90. Minute tatsächlich doch noch in Führung gehen können, wenn der vorletzte Pass wieder besser gekommen wäre. Und das ist, ja, ich finde es super schwer, da eine Ursache zu finden. Ich glaube, so einfach ist es leider nicht.
Ja, hätte, wäre, könnte, sollte und so weiter und so fort. Hilft einem jetzt natürlich auch nicht weiter, aber trotz alledem ist das so ein Thema, was einem natürlich auch als Fan immer wieder beschäftigt. Du hast Spiele, die reißen irgendwie alles raus. Da gehst du mit voller Begeisterung am Ende nach Hause und denkst dir, wow, was für ein cooles Spiel und daran lässt sich doch bestimmt anknüpfen und dann kommen so Spiele wie Kiel oder Eintracht Frankfurt, wo du dir dann denkst, was ist denn nun schon wieder los? Gut, man kann immer mal einen schlechten Tag haben oder dass irgendwas nicht richtig funktioniert, die Absprache nicht richtig läuft und so weiter, aber uns fehlt, glaube ich, so ein bisschen dieses Nonplusultra. Das, was sich wahrscheinlich jede Mannschaft wünscht und auch jeder Fan wünscht. Also nach vorne schön eine Konstante haben, aber auch nach hinten in der Abwehr eine gewisse Konstante zu haben. Manchmal habe ich so das Gefühl, es funktioniert vorne richtig gut. Dafür haben wir hinten dann Löcher so groß wie ein Scheunentor. Oder aber es funktioniert nach vorne hin nicht wirklich gut. Dafür kassieren wir aber auch dann hinten recht wenig. Ist irgendwie so ein bisschen schwierig, das Ganze.
Ja, wenn man sich das mal anguckt, also ne, alleine wenn wir jetzt die letzten beiden Spiele nicht so spät noch die Punkte hergegeben hätten, dann sähe das in der Tabelle schon noch wieder ganz, ganz anders aus. Aber ja, da sind wir wieder bei. Wenn meine Oma ein Pferd wäre, würde sie den Baum hochreiten oder wie das heißt. Das hilft halt alles nichts. Irgendwie muss die Mannschaft es halt schaffen, da in die Stabilität, in ihre eigene Mitte zu kommen und aus einer gesunden Stabilität doch schön nach vorne spielen, weil ich glaube, die Leute dafür haben sie. Das hat ja eine Zeit lang auch ganz gut geklappt. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum Benzedada jetzt gerade so wenig spielt und man dafür mit Zwanbech und Gerhard im Mittelfeld spielt. Da würde ich mir tatsächlich wieder ganz gut vorstellen können, dass Arnold und Dardai zusammen wieder so ein bisschen die defensivere Nummer im Mittelfeld machen und den Rest machen dann die da vorne, weil die sind gut genug dafür. So, da haben wir jetzt die Leute da, also ich weiß nicht, Skov Olsen, der Wimmer, der wieder da ist, die gegen Kiel halt das Spiel alleine gedreht haben und eigentlich hätten entscheiden müssen. Da war es halt, das war tatsächlich Pech, dass man da nicht, also nach der Halbzeit, so in den 20 Minuten, hätte man 4 Tore machen können und dann wäre es halt auch völlig egal gewesen, was Kiel macht. Aber da hat uns dann so das Quäntchen Glück gefehlt, aber daran kann man es auch nicht festmachen. Aber da war dann genau das, was wir wollten. Da war nach hinten ist gar nichts angebrannt und nach vorne war so viel Druck auf den Ball und die Ballführenden, dass es völlig egal war, was Kiel versucht hat. Den standen immer 2 Leute auf den Füßen und ich weiß nicht, das muss man vielleicht wieder hinkriegen. Ist halt gegen eine kombinationssichere Mannschaft wie Frankfurt eine Nummer schwerer, aber auch da hat es eine Zeit lang ganz gut geklappt. Ja, die Konstanz ist halt das große Problem.
Schauen wir nach vorne. Am Samstag empfangen wir in der Volkswagen Arena ja Bayern 04 Leverkusen, ein sehr formstarker Gegner, derzeit Tabellenplatz 2, letztes Jahr noch deutscher Meister, aber man merkt schon an der einen oder anderen Stelle, dass der lange Fußballatem ein wenig nachlässt und sie dann doch schon ein bisschen knabbern müssen, um Anschluss an die Bayern zu bekommen. Und das merkt man vor allem auch an einer Sache und da sind sie uns dann ja doch irgendwo ebenbürtig. Sie haben so ein bisschen das gleiche Problem. Man ist diese Saison nicht ganz so torstark unterwegs wie noch in der vergangenen Saison. Das ist das eine. Und man spielt dann auch lieber auf Sicherheit, anstatt nach vorne zu spielen. Allerdings, wenn man dann nach vorne spielt, dann ist es großartig und wir müssen ganz schön aufpassen. Wenn du auf die bevorstehende Begegnung guckst, was denkst du, was wird uns am Samstag erwarten? Was geht dir da so durch den Kopf?
Die hatten diese Saison schon mal eine Phase, wo man gesagt hat, denen fehlt der lange Atem, den sie letzte Saison nicht hatten. Dann haben sie gegen uns gespielt und sehr spät da haben sie den Siegtreffer gemacht. Deswegen sollten wir uns darauf wirklich nicht verlassen. Es ist irre schwer. Die Leverkusener haben halt wieder reichlich englische Wochen. Die spielen jetzt heute auch noch gegen Köln, also wenn wir gerade aufnehmen. Das heißt, denen gehen auch hoffentlich so ein bisschen die Körner aus. Die haben auch echt Verletzungspech, was nicht gut ist. Aber das sind halt Sachen, die müsste man eigentlich nutzen und die halt wirklich stressen. Sehr viel Einsatz, sehr viel draufgeben. Wie gegen Kiel oder anfangs gegen Frankfurt und das dann aber durchhalten. Weil wenn es sonst so ist, also, ne, es kann halt auch sein, dass beide Mannschaften sich dann so ab der 60. Minute auf ein Unentschieden einigen und man dann nach Hause gehen kann. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, beide werden versuchen, das Spiel zu gewinnen und dann wird es halt ganz schön. Und ja, man muss zusehen, einerseits, dass man seine Chancen nutzt und ja, hinten vielleicht mal wieder einen Sahnetag hat und kein Gegentor kassiert.
Wäre es nicht der VfL Wolfsburg, würde ich ja definitiv für Leverkusen tippen, egal was für ein Gegner sie da erwarten würden. Denn ich finde es immer gut, wenn eine Mannschaft den Bayern mal dieses Gewohnheitsrecht auf die Meisterschale irgendwie ein bisschen streitig macht. Und 6 Punkte Vorsprung sind jetzt nicht unmöglich und aus deren Sicht durchaus machbar. Und die Bayern sind ja auch nicht so formstark, wie sie es gerne wären und gerne hätten. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich Leverkusen den Rest der Saison weiterentwickeln und weiterspielen wird. Und ich bin daher auch umso gespannter auf die bevorstehende Begegnung gegen unsere Wölfe am Samstag.
Ja, die haben jetzt mit Schick halt auch einen Stürmer da vorne drin, der halt die Form von Boniface aus der letzten Saison mitgenommen hat und der halt wirklich, wirklich stark ist. Und da gilt es halt aufzupassen. Ich meine, über Wirtz müssen wir nicht sprechen. Da weiß jeder, was das für ein Weltklasse-Spieler ist. Das ist schon schwer. Und die haben halt auch Waffen. Und wie du sagst, um aus wenig Chancen Tore zu machen. Und deswegen muss man halt zusehen, dass sie selbst die wenigen Chancen nicht kriegen.
Während wir hier gerade sprechen, bist du ja gerade auf Dienstreise in Heidenheim und wirst du Samstag trotz alledem live im Stadion dabei sein und dir das Spiel anschauen?
Ich werde es, glaube ich, nicht schaffen, leider. Ich glaube, das ist das erste Heimspiel oder das zweite Heimspiel, das ich diese Saison verpasse. Das nervt mich ein bisschen, aber ich glaube, ich schaffe es nicht.
Ich werde es auch nicht schaffen. Ich muss Samstag arbeiten und werde dann unter der Hand das Spiel während der Arbeit leise im Hintergrund hören. Natürlich bei Wölfe Radio Arena live. Wir sind nämlich für euch wieder live on air. Kann man nicht oft genug sagen, ab 15.15 Uhr geht es los auf allen bekannten Kanälen. Das ist entweder wölferadio.de, es ist die VfL Wolfsburg App und es ist, wenn man im Stadion Bock auf zusätzliche Live-Kommentare hat, die Radio App. Radio mit AY geschrieben. Da bekommt ihr das Ganze dann verzögerungsfrei auf die Ohren und könnt quasi euch noch weitere zusätzliche Infos abholen und bekommt vielleicht das ein oder andere Detail mit, was ihr von eurem Platz, wo ihr steht oder sitzt, vielleicht nicht gesehen habt. Wer weiß. So, und bevor wir beide hier den Laden für heute dicht machen, was ist dein Tipp für Samstag?
Ich glaube, wir gewinnen 3-2.
Ein dreckiges, knappes 3-2. Das klingt gut, da bin ich mit dabei. Und am Ende der Partie sprechen wir uns wieder, ob es was geworden ist oder nicht. Bei mir im Wölferadio heute zu Gast war mein Podcast-Mitstreiter Dennis Lindner. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Das Kombinationsspiel am kommenden Samstag beschert uns Gäste aus dem Westen, nämlich den zuletzt amtierenden deutschen Meister und inzwischen müsste man wahrscheinlich wieder sagen, zu uns kommt Vizekusen, ohne jetzt zu böswillig sein zu wollen. Und einer, der sich mit Leverkusen am besten auskennt, ist Blindenreporter Björn Nass. Schön, dass du wieder dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, schön wieder bei euch zu sein.
Ja, was ist denn im Moment los in Vizekusen? Wie seid ihr überhaupt in die Saison gestartet? War es euer Anspruch, wirklich an die großen Erfolge des letzten Jahres anzuknüpfen, an der letzten Saison anzuknüpfen? Oder war eigentlich schon klar, dass der Atem gar nicht so lang anhalten wird, um mal etwas sarkastisch zu sein?
Ja, ich sag mal an der Stelle, wen du fragst, der wird dir eine andere Antwort geben. Wenn du mich fragst, mein Anspruch war es nicht. Ich habe auch am Anfang, wo die Saison sehr schwerfällig begonnen hat, wo gerade im Bereich defensive Lust mitzuarbeiten, das ein oder andere im Argen lag, da hat man ja durchaus das ein oder andere Kontertor auch gefahren oder Umschalttor. Immer wieder auch den Leuten, die dann natürlich auf der Tribüne am Meckern waren, gesagt, ey, ganz ruhig, das, was wir letzte Saison erleben durften mit dieser ungeschlagenen Saison, der erste ungeschlagene deutsche Meister in einer Saison, plus halt Europa-League-Finale, plus halt noch DFB-Pokal, also das Double gewonnen. Das sind Sachen, die 99,9% aller Fußballfans weltweit niemals mit ihrem Verein erleben dürfen. Und daher überwiegt bei mir noch die Dankbarkeit, dass ich gesagt habe, also dass es so nicht weitergehen kann, war mir klar, würde ich nicht sagen, aber störte mich jetzt im ersten Moment nicht. Die Art und Weise störte mich, dass man halt ja, diese Gier hat vermissen lassen und das ist auch eine Sache, die immer noch sich so ein bisschen durch die Saison zieht. Defensiv ist es klar besser geworden, also da stehen sie viel stabiler als noch am Anfang. Aber gestern gegen Hoffenheim hatten wir dieses Beispiel gesehen. Wir sitzen da, steht 2-0, dann gibt es einen Elfmeter, der dann einkassiert wurde wegen der Abseitsstellung vorher durch Videobeweis und ich glaube der ersten Erklärung im deutschen Fußball per Lautsprecher vom Schiedsrichter. Und du denkst halt so, naja, das Spiel könnt ihr wahrscheinlich 4, 5, 6, 7, 8, 0 ausgeben. Und ich noch zum Kollegen sage, ich glaube nicht. Die werden hier, wenn wir Glück haben, 3-0 führen oder vielleicht das 1-2 irgendwann kriegen. Und dann ist man froh, wenn man dann irgendwie gewonnen hat. Ich sage nur VfL Bochum, ich sage nur Holstein Kiel als Gegner, wo man solche Führungen nämlich verschenkt hat. Und diese Gier weiterzumachen, auf Tore zu gehen, das war letztes Jahr ein anderes. Da hat man auch einen Gegner, der 3-0 zurücklag, noch mit 4 und 5 nach Hause geschossen. Man ist ein bisschen schon eher im Verwaltungsmodus ab einer gewissen Führung, was sich in der Saison ab und zu gerecht hat.
Ja, und dein Tipp war ja gar nicht so verkehrt. Es war jetzt kein 2-1, es war aber ein 3-1 letzten Endes. Aber durchaus auch ein Spiel, gerade gegen einen etwas angeschlagenen, abstiegsbedrohten Kontrahenten, wo man denkt, ja, das hättest du eigentlich theoretisch auch mit 4 oder 5-0 nach Hause nehmen müssen.
Das sehe ich ganz genauso. Also das ist genau der Punkt, dass man Hoffenheim, die wirklich defensiv richtig Probleme hatten, dann auch künstlich ins Spiel zurückgeholt hat mit der gelb-roten Karte gegen Grimaldo. Gut, jeder, der die sieht, wird sagen, unglücklich. Ist halt ein hoher Ball auf die rechte Seite Richtung Eckfahne von Leverkusen. Der Hoffenheimer kommt aus dem Halbrücken von Grimaldo eingelaufen, will ihn aus der Luft mit der Brust mitnehmen. Grimaldo schaut nur Richtung Ball, nimmt das Bein hoch und sie treffen sich halt. Und der Hoffenheimer ist halt eher am Ball, ist eine klare gelbe Karte, alles gut. Nur wenn man weiß, wie die erste gelbe Karte zustande gekommen ist, dann muss man sich richtig ärgern, weil das war eine Situation, der Ball ist im Aus, Hoffenheim will den Einwurf schnell ausführen und Grimaldo schießt den Ball, einen zweiten Ball gegen die Bande, dass er ins Spielfeld rollt. Und dafür hat er die erste gelbe Karte gesehen. Das sind so Momente, wo man sich denkt, da hast du den Gegner auch ohne Not selber wieder ins Spiel geholt. Ne?
Ah, das denke ich mir in dieser Saison so oft und das bei den unterschiedlichsten Mannschaften irgendwie. Also von daher ist das irgendwie so eine Saisonkrankheit, habe ich so ein bisschen das Gefühl in diesem Jahr.
Ja, die Bayern können das auch ganz gut, nur die Bayern, die punkten halt weiter, ne? Selbst gegen Holstein Kiel, wo sie 4-0 führen und am Ende drei Gegentore kriegen, aber am Ende holen sie die drei Punkte. Und das ist halt das, was die Bayern, die jetzt für mich auch nicht sattelfest sind und für mich auch weit von der Dominanz unter Guardiola-Zeiten entfernt sind, warum die halt mit 6 Punkten Vorsprung stehen, weil sie holen den Gegner zwar zurück, aber nie so weit zurück, dass sie was liegen lassen.
Ja, das ist es. Also es ist immer noch so ganz knapp, aber es ist ein Sieg. Und
war ja gegen euch auch so. Also ich war in der Allianz Arena, ich habe das Spiel gesehen, live von euch vor Ort. Mal ganz ehrlich, man liest 3-2 und denkt sich, boah, haben die Wölfe sich echt gut verkauft. Pappalapapp. Ja, ihr habt da 3-0 zurückgelegen, hattet noch nicht mal den Hauch einer Chance. Und auf einmal hast du das Gefühl, bei Bayern wird ein Stecker gezogen. Und dann, dann geht es auf einmal in die andere Richtung. Und ich glaube, die Bayern hätten sich dann alle fragen müssen, wie konnte das passieren. Das war auch so eine Sache, wo ich dachte, warum können sie das nicht runterspielen? Da teile ich deinen Eindruck, dass du sagst, das Problem scheint einige Mannschaften in der Saison zu haben.
Ja, ich war gestern bei einem Spiel hier in Hamburg, wo ich mir auch dachte, ach Kinners, also das ist doch jetzt alles nicht euer Ernst. Aber egal. Wir haben am kommenden Wochenende euch zu Gast. Zuvor müsst ihr ja erstmal noch im DFB-Pokalfinale ran, wenn mich das nicht alles täuscht. Und
das ist komplett richtig,
ja. Und es gibt ein NRW-Derby. Also Nachbarschaftsduell. Nein?
Nein, ich wollte gerade sagen, Nachbarschaft. Der Kölner redet ja nicht vom Derby, weil Leverkusen da unter seiner Würde ist, das als Derby zu bezeichnen. Er redet ja nur von Nachbarschaftsduell seit Steffen Baumgarts Zeiten. Außer es wird gewonnen, dann war es ein Derby. Also das ist ganz wichtig hier im Rheinland zu wissen. Man redet von Nachbarschaftsduell, weil man glaubt, man konnte eh nichts holen. Aber sobald man gewonnen hat, war es natürlich ein Derby, auf jeden Fall. Aus Kölner Sicht gesprochen.
Ach so, und aus eurer Sicht?
Klar, das Derby. Also Auftrag Derby-Sieg prangte gestern nach dem Spiel als Banner in der Nordkurve. Die letzte Viertelstunde wurde, glaube ich, nur noch dem Gegner aus Köln freundliche Grüße bis Mittwoch zugerufen. In verschiedensten Gesangsvarianten. Also das elektrisiert schon hier das Rheinland, auch die Kölner, auch wenn sie es natürlich nicht zugeben wollen, weil das würde ja Bayer Leverkusen aufwerten, wenn man es zugibt. Aber das merkt man schon, dass sich da alle drauf freuen. Die Kölner natürlich hoffen, dass sie mit Understatement und wir haben ja eh keine Chance und ihr werdet uns 5-6-0 vielleicht abschießen, trotzdem in Bein stellen können. Es wird ein ganz anderes Spiel werden. Es ist ein DFB-Pokal-Viertelfinale. Kratzen, beißen, hauen, stechen. Wir haben es letztes Jahr gegen Paderborn erlebt in der Pokalsieger- oder in der Doublesaison. Da warst du auch kurz vorm Ausscheiden, weil man nicht mit der letzten Intensität da war und am Ende, glaube ich, 2-1 gewonnen und hat sich so durchs Viertelfinale durchgemogelt als Leverkusener an der Stelle. Wird spannend.
Das auf jeden Fall. Aber hey, ihr seid Leverkusen und nicht Düsseldorf. Also wenn sie sich bei Düsseldorf so anstellen würden, dann würde ich das ja noch verstehen. Aber das ist halt so diese komischen Geflogenheiten bei Nachbarschaftsrivalitäten. Da können wir in Wolfsburg ja auch ein Lied von singen. Nicht wahr? Von daher, ich bin echt gespannt und freue mich auf jeden Fall auf einen hoffentlich interessanten Fußballabend. Bevor es dann endlich ans nächste Heimspiel geht, ich werde zwar nicht live mit dabei sein können, aber ich werde es mir trotzdem aus der Ferne irgendwie anschauen, anhören und so weiter. Wie schätzt du denn uns ein? Du hast ja uns auch ein bisschen mitverfolgen können, auch wenn das letzte Spiel wahrscheinlich schon ein paar Wöchelchen her ist, Bayern? Oder hast du dir gestern zufällig auf dem Weg ins Stadion das Spiel gegen Frankfurt angehört?
Ich habe teilweise im Radio gehört und dann teilweise auch noch die letzten Minuten gesehen. Das, was ich so mitbekommen habe die letzten Wochen, ist langer Hafer. Also hoch und weit bringt Sicherheit, findet ihr durchaus eine ganz charmante Art der Spieleröffnung. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Und dann auf den zweiten Ball gehen oder halt hinter die Kette und dann mit Amura, der eine unglaubliche Schnelligkeit hat, durchzustechen, der ja auch eine krasse Saison spielt. Was hatte ich gelesen? Irgendwo 16 Scorerpunkte, 8 Tore, 8 Vorlagen. Muss man erstmal machen. Ist ja, glaube ich, von Sanchez Loasto echt gekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ihr, glaube ich, der drittbeste Sturm der Bundesliga seid, aber eure Abwehr fast ebenso offen. Also ihr schießt verdammt viele Tore, kriegt aber auch viel zu viele rein. Und das klingt eigentlich nach Spektakelmannschaft, was man ja in Leverkusen aus den 90ern oder Werder Bremen ja auch unter Thomas Schaaf-Zeiten ja eigentlich eher abfeiern müsste und mag.
Ja, allerdings hast du dann auch so Spiele wie gegen Kiel, das war mein letzter Stadionbesuch, wo du dich dann auch fragst, hey, das hätte es nun wirklich nicht sein müssen. Ich fand ein 1:1 gegen Frankfurt, also klar, das Gegentor, aus dem, wie ich es wahrgenommen habe, wie anhand der Beschreibung ich das Spiel gesehen habe, war die Abwehr offen wie ein Scheunentor. Und das hättest du eigentlich verteidigen müssen. Aber trotzdem fand ich, es war ein gerechtes 1-1, ein gerechtfertigtes 1-1. Da mag mir jetzt der eine oder die andere widersprechen. Aber es war bei weitem gerechtfertigter als die Kiste gegen Kiel.
Das glaube ich sofort, ja. Also das, was ich nur mitbekommen habe, war, kurz vor Schluss hätte Frankfurt, glaube ich, noch das 2-1 erzielen können. Glaube ich, so aus 12 Metern zentral, wo er Abwehrspieler eine Mördergrätsche auspackt und gerade noch so den Ball so ablenkt, dass er übers Tor geht. Und dann wäre er wahrscheinlich genau an dem Stand gewesen. Ja, gerecht wäre 1-1 gewesen und am Ende steht es doch 2-1. Ich glaube, das müsst ihr in den Griff kriegen, dass ihr gerade mehr Stabilität auch wieder in der Defensive hinkriegt. Bei eurer Offensive müsst ihr euch, glaube ich, keine Sorge machen.
Nein, das definitiv nicht. Aber was denkst du, was wird uns am Samstag erwarten?
Das ist eine sehr interessante Frage insofern, dass ich hoffe, mit meinem Bauchgefühl richtig zu liegen, wie letztes Jahr auch, wo wir uns, glaube ich, unterhalten hatten, wo ich gesagt habe, wenn Wirtz reinkommt, verändert sich das ganze Spiel. Und das war dann, glaube ich, so bei euch, ne? 60. Minute kam er rein und ihr wart, glaube ich, auf Augenhöhe mit uns und vielleicht sogar einen Tacken besser und dann drehte sich das Spiel so komplett im Ohr. Ich glaube halt, wenn die Achse Wirtz, Xhaka und Schick oder Boniface, kannst du austauschen, und Tah vor allem spielt, ist das ein Spiel, wo ihr mit Sicherheit defensiv sehr gefordert werdet, gerade wenn sie ins Positionsspiel kommen, wo ihr eine Chance haben werdet. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus auch ein Spektakel werden kann, wenn ihr selber eure Offensive ins Laufen bekommt, weil Leverkusen dieses Jahr dann doch aufgrund von Verwaltungsmodus, hatte ich ja vorhin mal erwähnt gehabt, dass das dieses Jahr zum ersten Mal so sichtbar wird, man dem Gegner auch gerne mal den Ball gibt und sich mal so phasenweise zurückzieht und das Positionsspiel des Gegners zulässt. Also ich hoffe ja auf ein rassiges 2-3 aus Heimmannschaftssicht.
Aus wessen Sicht wohl sonst?
Natürlich.
Ist das so ein Manko? Ich habe jetzt neuerdings immer so, packe ich immer die Fangfragen aus. Also fangen wir auch mit der Negativfrage daher an. Ist das so im Moment etwas, wo du sagst, da hapert's bei uns? Da könnten wir aus Wolfsburg Sicht durchaus anknüpfen?
Was meinst du mit woran hapert's genau?
Naja, dass ihr euch zurückfallen lasst, dass ihr in den Verwaltungsmodus schaltet.
Ja, definitiv. Also gestern gegen Hoffenheim war das auch dann der Fall. Und dann hast du dann auf einmal so Flanken, die reinsegeln. Die haben dann in der ersten Halbzeit, haben sie jetzt nicht für Gefahr gesorgt. Aber gerade so Flanken, die reinsegeln, wenn dann auch Jonas Wind vorne steht und vielleicht eine Abpraller entsteht. Warum willst du den Gegner überhaupt in die Position kommen lassen, so eine Flanke schlagen zu können? Geht ja gar nicht darum, dass man vielleicht damit 37 Doppelpässen durchkombiniert, wie Leverkusen das ja macht, sondern naja, eine Halbfeldflanke, eine gemächliche, kann auch Gefahr bringen. Und wenn du den Gegner halt bis 20, 25 Meter an dein Tor ranlässt, ist die Gefahr halt größer, dass irgendein Flipperball mal reingeht. Und das ist das, was ich nicht so ganz verstehe, warum man nicht versucht, das Spiel wieder konsequent über 90 Minuten in die Hälfte des Gegners zu tragen.
Und jetzt mal breite Brust raus. Was ist aktuell eure absolute Stärke, wo du sagst, hey Wolfsburg, da müsst ihr aufpassen?
Wolfsburg muss garantiert aufpassen, die defensive Ordnung nicht zu verlieren, weil wenn sie nur Mühraum geben und Florian Wirtz zwischen den Linien sich bewegen darf, der hat ein so unglaubliches Raumgefühl, kann selber scoren, kann die Stürmer einsetzen. Also da müsst ihr extrem aufpassen, dass ihr da wirklich geschlossen als Einheit kombiniert, weil sonst als Einheit verteidigt, sonst werdet ihr auseinander kombiniert. Das ist schon beeindruckend zu sehen. Umschaltspielmomente solltet ihr auch nicht zulassen, weil ein Frimpong ist einfach immer wieder eine Waffe. Auch ein Nathan Teller, der seit Andys Verletzung immer wichtiger wird, sind einfach Waffen. Also Umschaltspiel und Kompaktheit, wenn ihr schon komplett hinter dem Ball steht, das ist ganz wichtig aus Wolfsburger Sicht, glaube ich, zu beachten. Und ich bin total gespannt wegen zwischen den Linienspielen. Gestern hatte Buendia, der Neuzugang, seinen ersten Kurzauftritt. Bis zur gelb-roten Karte durfte er 13 Minuten spielen, eingewechselt, wieder ausgewechselt. Aber in den 13 Minuten hatte man das Gefühl, die Chemie zwischen Wirtz und Buendia, die auch von der Größe vergleichbar sind, das passte. Es waren so wirklich zwei der gleichen Kategorie Wirbler zwischen den Linien, Bälle fordern, mit dem Rücken umdrehen, klatschen lassen, selber ins Dribbling gehend. Hat ja auch das 3-0 dann vorbereitet, Buendia mit dem Dribbling, wo er am Keeper scheitert und dann schick veredelt am Ende den Abstauber. Das sind, glaube ich, Sachen, da solltet ihr echt drauf aufpassen.
Wir sind gespannt, was uns am Samstag erwartet. Das war auf jeden Fall hier im Kombinationsspiel im Wölferadio wieder Björn Nass. Er ist Blindenreporter unter anderem bei Bayer 04 Leverkusen. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung und dann viel Spaß beim, wie sagte mein alter Kollege Burak Yildirim immer so schön, beim El Plastico.
Das war's für diese Woche. Das war das Wölferadio, der VfL-Podcast, zu finden und zu hören, entweder in eurer Lieblings-Podcast-App, auf Spotify, auf wolfs-blog.de oder ganz simpel und einfach überall dort, wo es Podcasts gibt. Und vergesst nicht, am Samstag heißt es natürlich wieder Wölferadio Arena live ab 15.15 Uhr. Kommentieren wir für euch das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen entweder auf wölferadio.de über die VfL Wolfsburg-App oder wer im Stadion live dabei ist und zusätzliche Kommentare braucht über die Radio-App. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Restwoche und ein hoffentlich erfolgreiches Fußballwochenende. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Gestehen.